15. Gemeindebibelstunde, Bibelschule oder wie man das auch nennen möchte. Heute sind die drei Johannesbriefe an der Reihe und ihr habt das Material so in den Händen und wir möchten dann arbeiten. Aber bevor wir das tun, möchten wir Gott um seinen Segen, seinen Beistand und seine Weisheit bitten. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns führst durch dein Wort, dein Heiliger Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Und der Johannes hat geschrieben, also der Geist, der Tröster, der kommen wird, der wird euch alles erinnern und euch alles wiederbringen. Und Heiland, ich bitte dich jetzt, lass den Heiligen Geist in unserer Mitte wirken, dass wir alles verstehen, auch was du damals den Jüngern gesagt hast und wie du das rübergebracht hast. Ich danke dir und preise dich, Herr, dass du hier gegenwärtig bist. Segne auch jetzt das Material, dass es wirklich wirkt und Frucht bringt für die Ewigkeit. Amen. So. Ich heiße euch also willkommen. Ich möchte vorneweg sagen, also zurzeit sind die ersten Lektionen, also Apostelgeschichte und die vier Evangelien, sind in Buchdruck. Ein Verlag hat es einfach übernommen oder was heißt, hat gebeten und wir haben auch ein bisschen Material noch geliefert, nachgeliefert und bringt es als Buch und ich denke, dass bis Weihnachten das fertig ist. Also ist jetzt schon bereits in Druck. Wird vielleicht ein ganz schönes Geschenk kaufen, aber kostet 49 Euro. Das ist also teuer. Im Fromm Verlag wird das Buch erscheinen. Und das heißt, so kam das Evangelium oder die gute Nachricht zu uns. So wie, also wir fangen mit der Apostelgeschichte an oder haben wir angefangen und wir sind dann bei den vier Evangelien nachher stehen geblieben. Und ich denke so, dass im Laufe der Zeit werde ich auch das andere Material mehr oder weniger in Buchform bringen, so dass Leute dann auch nachher weiter studieren, weiter arbeiten können damit. Und heute wollen wir den Johannesbrief oder die drei Johannesbriefe betrachten. Johannes hat das Evangelium geschrieben und dann diese drei Briefe und auch die Apokalypse. Vielleicht sage ich vorweg, also ich möchte nicht bibelkritisch die Arbeit machen, sondern es gibt genug Bibelkritik, die dann alles aussetzen und sagen, das könnte so gewesen sein und das war nicht so und das ist gar nicht so gemeint und dann entgeistlich und einfach Gott absprechen, also das ist alles Einbildung oder wie die katholische Kirche sagt, also die Bibel ist nicht Gottes Wort, es hat nur Gottes Worte oder Bibelstand. Für mich ist die ganze Bibel komplett, wie es ist, Gottes Wort und bleibt Gottes Wort. So, deshalb möchte ich auch nicht rumdeuteln, sondern einfach so nehmen, wie es ist. Und die Bibel kritisiert uns genug. Wir müssen die Bibel nicht noch auch zurückkritisieren. Johannes, den hat der Herr Jesus erwählt, der ist sehr alt geworden, ist wahrscheinlich der einzige von den Aposteln, der natürlichen Todes gestorben ist, also dieser Johannes. Johannes, wenn man ihn so liest, ist ein Jünger der Liebe, lag Jesu an der Seite, wenn wir so das, die Geschichte seines Lebens betrachten. Wir haben ja das Johannesevangelium gehabt, so liest es dort nach, über Johannes Näheres, so ist sein Werdegang. Jesus hat so viel ihm anvertraut, also er war hautnah am Herrn Jesus und deshalb versucht er auch jetzt in seinem Brief hier Wahrheiten rüberzubringen, die anderen Apostel gar nicht haben. Und er schreibt vieles anders als Paulus oder Petrus. Er schreibt wie der Lieblingsjünger Jesu einfach. Obwohl er das gleiche Thema hat, er ist kein Streittheologe wie Paulus und so weiter und sagt, wenn, dann. Nein, er lässt es offen. Er lässt den Leuten die Entscheidung. Er arbeitet mit Antithesen, also er bringt das eine sowohl als auch Licht und Finsternis, Leben und Tod, Hass und Liebe, so diese Kernworte bringt hier Wahrheit und Lüge. Und dann muss jeder Mensch sich selbst entscheiden. Der Johannes kämpft, wenn man so seine drei Briefe liest, kämpft grundsätzlich gegen die Gnosis. Das war einfach der Zeitgeist und die Zeiterscheinung damals. Heute würde man gegen New Age schreiben oder Esoterik oder irgendwas anderes Thema haben. Aber die Ausgangsbasis ist immer gleich. Also man will die Menschlichkeit Jesu aberkennen und der Mensch will also Gott vorschreiben, wie und was passiert. Also jeder wird selig nach seiner Fasson und nach seiner eigenen Ansicht. Das ist heute gang und gäbe. Und damals war die Gnosis einfach so. Und dann gab es einen Streitpunkt. War Jesus ganz Gott? War er ganz Mensch? Wann ist er Gott geworden? Wann ist er Mensch geblieben? Oder wie ist auch immer diese Streitfrage, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu. Das ist ein ganz großes Thema beim ersten Johannes. Und die werden heute alle drei so miteinander so streifen, weil alle drei eine ähnliche Botschaft in sich haben. Also die Gnosis war der Zeitgeist von damals. Johannes ist einer, der bezeugt, was er gesehen, gehört und betastet hat. Also das ist sehr wichtig. Er ist ein Augenzeuge, er ist authentisch. Also einer, der dabei war und ist einer der letzten Apostel. Und mit ihm hört eigentlich die Offenbarung Gottes auf. Also dass Jesus der Sohn Gottes war und all diese Dinge und der Heilige Geist. Er ist also der Letzte, der das gesehen hat von Anfang bis zum Schluss, der das alles miterlebt hat. Also mit ihm hört eigentlich die Bibel auf. Es gibt keine neue Bibel und so weiter. Und das Problem, das damals die Gnosis hatte, also die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu, das hat der Koran auch in sich. Also Mohammed hat das auch nachher übernommen, diesen Streit. Also der Herrgott hat oder Allah hat den Falschen gekreuzigt. Also den Richtigen, der ist da irgendwo verschwunden. Und dann hat man nachher Legenden versucht, wo ist denn dieser eine geblieben? Und viele, wenn ihr das Material durcharbeitet, da habe ich verschiedene auch Argumente gebracht, was die so sagen oder ja, dass Jesus teilweise nur seine Göttlichkeit angenommen hat oder dass er so getan hat, als ob er nicht göttlich wäre und dergleichen. Also wenn er nicht wüsste, Tag und Stunde, wann das alles passieren wird und sich gedemütigt hat, sich entäußert hat. Also es sind so verschiedene Spielregeln. Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott in einer Person. Und er hat uns gezeigt, so wie er war, sollen und können wir sein. Er wurde versucht, gleich wie wir. Angefochten, gleich wie wir. Sonst könnten wir nicht selig werden. Sonst könnten wir seinem Vorbild gar nicht nacheifern, wenn er Gott in Person wäre, nur ein bisschen verkleidet. Nein, er war ganz Gott und war ganz Mensch. Er ist also der Verfasser dieser drei Briefe und er sagt, wir sind also Augenzeugen, Seite 3 bin ich, Augen- und Ohrenzeuge, was wir betastet haben. Er hat Jesus aus der nächsten Nähe erlebt. Aus der nächsten Nähe. Und es ist interessant, in seinen drei Briefen versucht er all das, was er mit Jesus erlebt hat, was er mit Jesus von Jesus gehört hat, versucht er das praktisch in seinen Briefen auszulegen und den Leuten rüberzubringen. Ein neues Gebot. Das ist kein neues Gebot, sondern das Gebot, das Jesus gegeben hat. Liebt euch einander. Aber er zeigt, wie das alles so funktioniert. Er gehörte zu den drei Säulen der Urgemeinde. Und er bezeichnet sich im zweiten und im dritten Brief als der Älteste. Also, und der Alte, je nachdem, wie man das nimmt, Alte oder Älteste. Und er war einer der Ältesten in der Urgemeinde und er lebt noch als einer der Älteste, als auch an Jahren gemessen und gesagt. So, die Empfänger dieser Briefe sind verschieden. Die haben auch eine Botschaft, wenn man genau hinter den Kulissen guckt, was wollte sagen. Und wenn wir den dritten Johannesbrief anschauen, da ist eine Botschaft drin, die Heidenchristen sollen die Judenchristen annehmen. Am Anfang war es so, dass die Judenchristen die Heidenchristen ablehnten. Genau das Gegenteil war der Fall. Da musste Paulus und so weiter kämpfen. Ihr müsst auch die Heiden reinlassen. Und jetzt war nach dem Fall von Jerusalem, dazwischen ist ja der Fall von Jerusalem passiert und das Judentum, der Fall des Judentums, Zerstörung des Tempels. Und jetzt heißt es, ja, die Juden, die haben nichts mehr zu sagen. Die haben verloren, verspielt und so weiter. Und da ist mit dem im dritten Johannesbrief, wir sollen die annehmen, also und so weiter. Und der erlaubt es nicht, dieser eine Pastor oder Diakon oder Lehrer, der erlaubt uns, der nimmt uns nicht auf, obwohl das über die Gastfreundschaft die Rede ist, aber letztendlich so im Hinterrücks ist, der nimmt uns nicht auf, also uns Juden, mit uns will er nichts zu tun haben. Und im zweiten Johannesbrief, da ist die Botschaft also auch Gemeinde, dass sie sich einander annehmen dürfen. Und es grüßt dich, die Schwester sowieso, die Herren. Und wer ist die Herren? Ist auch so ein Bild auf die Gemeinde. Israel und Gemeinde wird meistens mit Frauen verglichen in der Bibel. Tochter Zion und Braut des Herrn. Und da grüßt eine Schwester der anderen und die Erwählte. Erwählte, das ist jetzt die Maria zum Beispiel, die war eine Erwählte, also die Kirche, die Gemeinde, die jüdische Gemeinde, die grüßt, also die wird gegrüßt von der anderen Schwester und ihre Kinder. Also du siehst, also da ist ein Gedanke dahinter, eine Botschaft dahinter, dass die Christen sich einander annehmen dürfen. Und deshalb, 1. Johannes ist die Vorarbeit dazu, liebt euch einander, nimm deinen Bruder an, den anderen Bruder, den älteren Bruder. Der eine war ja verloren, wir wissen ja, Juden, Christen, Heiden, Christen, diese große Problematik. Und das wird hier zum Schluss aufgearbeitet, ganz aufgearbeitet, ehrlich aufgearbeitet. Johannes wirkt auch in dem Gebiet, wo Paulus mal gewirkt hat, also Ephesus, Kleinasien, da wissen wir auch, die Sendschreiben, die sind an diese Gemeinden gerichtet worden, und er versucht auch, die Gemeinde ist jetzt ganz heidnisch, also Heidenchristen, und er versucht auch, das Jüdische hineinzubringen, jüdische Denken, denn eigentlich haben die Heiden nichts mit den 144.000 zu tun, mit den 12 Stämmen, mit neuem Jerusalem und so weiter. Er versucht, dieses Gedankengut zusammenzubringen. Alles gehört zusammen. Judentum, also das Jüdische, das Israelitische und das aus den Nationen, die Gläubigen, sie gehören zusammen. Wir dürfen uns nicht einander trennen und sagen, ja, ihr da und ihr da. Wir sind eins in Christus. Und Christus hat uns eins gemacht durch sein Blut. Also das so das Große. Johannes versucht, die Liebe aufzurichten. Die Liebe ist das Größte, und wer nicht liebt, der ist nicht in Gott. Die Entstehung der Briefe ist also ja sehr spät, so zwischen 90 und 100 nach Christus entstanden. Also da war die Zerstörung des Jerusalems bereits, der Fall Jerusalem 70 nach Christus. Und in dieser Zeit, also da hat man auf die Juden dann herabgeguckt. Zuerst haben die Juden auf die Heiden heruntergeguckt. Das war das Problem. Also bei den Juden, ja, die von griechischen Gemeinde, wir wissen in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, dass die einen benachteiligt wurden und die anderen bevorzugt wurden und so weiter. Da gab es Spannung, und jetzt ist es umgekehrt. Genau hinten. Also, und jetzt versucht er, das alles aufzuarbeiten. Die Briefe sind eigentlich einheitlich. Und eine einheitliche Botschaft ist, oder fortlaufen, werden fortgeschrieben, obwohl sie an verschiedene Personen gerichtet waren. Johannes hat einige Eigenheiten, die die anderen Apostel oder die anderen Schreiber, Verfasser der Briefe nicht haben. Er ist der Einzige, der erwähnt Antichrist und nennt den Antichrist mit, also beschreibt den Antichrist, dass er gegen Christus ist. Beschreibt auch den, was der Antichrist ist, oder er sagt unter anderem, dass es nicht nur ein Antichrist, sondern viele Antichristen sind bereits da. Also Antichristen sind alle, die gegen Christus sind, die nicht mit Jesus sind, die nicht in Jesus geblieben sind. Und dann ist auch diese Formulierung, wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben, aber die waren nicht von uns. Und was das auch immer ist, was die haben das nicht angenommen oder nicht akzeptiert. Dann der erste Johannesbrief ist mehr so wie ein Traktat oder eine Homilie oder eine Predigt oder ein Handbuch als Ergänzung zum Johannesevangelium. Ich schreibe euch, sagt er, so ähnlich wie die Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus oder an die anderen Gemeinden. Und die Kirche, also die Urchristen, die haben den ersten Johannesbrief ganz akzeptiert von Anfang an. Sie haben angenommen, dass er von diesem Apostel ist. Sie haben also nicht widersprochen, denn es lebte noch Jünger, auch als die Bibel abgefasst wurde oder die Teile der Bibel zusammenkamen, lebten Schüler, die beim Johannes waren, und sie haben auch den Johannes immer wieder zitiert als ihren Lehrer. Der Inhalt ist also von diesem ersten Johannesbrief, ja, da ist ein kleiner Predigtumrissen. Zum Beispiel auf Seite 6, wenn wir dann schauen, Kennzeichen der wahren Gemeinschaft, Kennzeichen der wahren Gotteskindschaft, Kennzeichen des wahren Glaubens und so weiter. Und dann die Geistesfrüchte oder Glaubensfrüchte, Gebetsfreudigkeit, Sünderliebe, Heilsgewissheit, Wachsamkeit, also diese Früchte. Und daran erkennt man, also wenn man Hauskreis hat, man kann dieses so gerne verwenden, so als Umriss oder Material und so weiter. Oder dein Kennzeichen der wahren Gotteskindschaft, wandelt im Licht, wandelt in seinen Geboten, wandelt in der Bruderliebe, wandelt in der Heiligung und dann wandelt in der reinen Lehre. Die reine Lehre ist die Apostellehre, das, was die Apostel gelehrt haben. Und sie haben immer Jesus als Mittelpunkt gehabt. Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Vom ersten Johannesbrief, das Schlüsselwort ist Gemeinschaft, so wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Da musst du gar nicht kämpfen, gar nicht dran arbeiten. Es passiert von selbst. Wenn du im Licht bist, wie er im Licht ist, dann haben wir mit den Lichtkindern, mit den Gläubigen, die auch im Licht sind, ja, Akzeptanz. Wir nehmen einander an und akzeptieren einander. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Er bringt die Offenbarung der Liebe, das ist also, er predigt Christus, Gott hat seine Liebe in Christus offenbart. Und wenn wir dann Johannes 3, Vers 16 lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also wir sehen eine Fortsetzung. Alles, was Johannes in seinem ersten, zweiten, dritten Brief schreibt, ist Fortsetzung des Evangeliums. Eigentlich auch in der Offenbarung nachher später, aber das betrachten wir dann irgendwann zu gegebener Zeit. Dann beschreibt er den Gegenstand der Liebe. Er hat uns geliebt, er hat uns zuerst geliebt, als es uns noch gar nicht gab. Hat er sich unser schon angenommen, an uns gedacht und alles für uns getan. Also er hat uns zuerst geliebt. Das zeigt die Gnade. Gott hat uns in seiner vorlaufenden Gnade geliebt. Wir sind noch gar nicht geboren gewesen. Hat er schon uns eingeplant und an uns gedacht. Dann das Ziel der Liebe Gottes, das ist unsere Versöhnung, unsere Gotteskindschaft, unsere Lebensgemeinschaft mit Gott. Deshalb hat Gott seinen Sohn gegeben, dass er mit uns reden kann, mit uns handeln kann. Und an das Wesen der Liebe, sie ist ein Gebot, ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit, abglanzt seine Herrlichkeit. Diese Liebe, die Gott uns schenkt, ist selbstlos von Jesus aus. Der hat nichts davon und er hat alles uns gegeben. Und ist ein Beweis unserer Errettung. Er hat uns zuerst geliebt. Und dann einfach von der Sünde. Und da ist interessant, es sind zwei Teile über die Sünde, sagt Johannes. Zuerst einmal die Ursünde und dann unsere Sünde. Und Jesus hat uns erlöst nicht von unseren Sünden, da müssen wir selber dran arbeiten. Aber er hat uns erlöst von der Ursünde. Wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind nicht mehr unter dem Fluch. Wir sind nicht mehr verdammt. Also die Ursünde von Adam, die ist abgetan. Aber wir haben unsere Untugenden und die müssen wir ablegen. Wir kommen nachher darauf zu sprechen. Über die Sünde, Sieg über die Sünde, wie das dann aussieht. Und dann seliges Wissen, selige Gewissheit. Wir wissen. Und das ist so typisch für Johannes. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Wir wissen, dass der Sieg uns gehört. Wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen es. Nicht wir glauben, wir vermuten, wir nehmen an. Nein, wir wissen. Eine große Gewissheit klingt da draus heraus. Er nennt sich selbst als ältester Apostel von diesen Gemeinden, wo er dort war, im zweiten Johannesbrief. Da ist eine Herrin angesprochen und dann werden nicht viele Leute angesprochen. Da werden nur ein paar Personen erwähnt, erwähnt nicht einmal sich selbst, dieser Johannes, denn die Leute wussten, wer er ist. Johannes. Wir haben ja vor Jahren mal einen Bruder in der Kirche, in der Gemeinde gehabt. Der kam aus dem Osten, war Journalist vom Neues Deutschland. Also eigentlich ein Journalist müsste aufgeklärt gewesen sein und Bescheid wissen. Dann kommt er, sagt, Pastor, ich habe eine Frage. Weißt du, ihr sprecht immer von Markus, von Petrus, von Johannes und so weiter. Haben die keinen Familiennamen gehabt? Die Apostel, die waren bekannt. Die waren bekannt. Markus, da wusste jeder, das ist der mit Petrus zusammen geht, sein Dolmetscher. Mit Vornamen haben sie sich angeredet. Und die brauchen keinen Familiennamen. Es sei denn, es sind so viele. Die Abfassung, Ort und Zeit wissen wir nicht. Wahrscheinlich einiges ist in Ephesus abgefasst worden. Vielleicht auch einiges noch in Jerusalem oder einiges, als er noch in Patmos war. Später irgendwie, wann die Briefe genau abgefasst worden sind, wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass er den Leuten eine Botschaft zu sagen hatte. Kinder, wandelt im Licht. Kinder, wandelt im Licht. Das ist so wichtig. Und dann sei treu. Du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Das ist so seine Botschaft im dritten Brief. Und im zweiten Brief ist so wichtig, deine Kinder, die in der Wahrheit wandeln. In der Wahrheit, das ist in der Übereinstimmung mit Gott. Und hier, du handelst treu in dem, was du deinen Brüdern tust. Also dieser Gaius hier. Zum ersten Johannesbrief. Es fängt genauso an wie 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist, was für Johannes typisch ist. Er nimmt es in Anspruch, sein Wort als Gottes Wort. Am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und. Und auch sein Brief am Anfang. Und das erinnert uns also an die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit hier. Und am Anfang war das Wort. Jesus selbst ist das Wort. Diese Inkarnation Gottes, dass er im Fleisch wurde, dass er unter uns wohnte. Er war wahrhaftig Gott. Und wir sind dann Handzeugen, Ohrzeugen und Augenzeugen. Wir haben das gesehen. Und deshalb spricht er mit geistlicher Autorität. Wir geben nur das weiter. Wir haben ja bei Petrus gehabt, was wir gesehen haben. Wir sind nicht klugen Fabeln oder Märchen, Legenden, Überlieferungen gefolgt. Nein, wir haben das selbst gesehen. Und das ist aus erster Hand. Johannes schreibt also auch und warnt gegen die Antichristen, die gegen Christus sind. Und zwar, die behaupten, Jesus wäre nicht im Fleisch gekommen. Er war Geist oder sich vergeistlicht oder dann ist es Gottes Sohn geworden bei der Taufe oder wann auch immer. Und da praktisch, wer leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist ein Antichrist. Jesus ist Mensch geworden. Das war für Johannes so wichtig. Nicht nur, dass er Gott war. Das war er von Ewigkeit. Aber er hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden, wohnte unter uns und wir haben an Gebärden genauso wie einen erfunden wie von uns jeden Einzelnen. Er musste sogar verraten werden vom Judas. Also es gab also diese zwei Naturen-Probleme, was die da hatten. Haben sie Leute ja bis heute noch immer da. Die einen erklären, Jesus, also der war der Superstar. Nein, Jesus war ganz normal wie du und ich, nur er war ohne Sünde. Er war nicht unter der Ursünde. Er wurde von einer Jungfrau geboren, empfangen vom Heiligen Geist. Deshalb ist die Jungfraugeburt, so umstritten wie es ja auch immer ist, noch hier bei den Menschen, das kann man nicht biologisch und kann man nicht logisch erklären. Aber das ist, Jesus war nicht unter der Sünde, der Ursünde. Aber er war in einer Welt, die sündig war. Er wurde versucht, so wie du und ich. Also er ist mit der Sünde, musste sich auseinandersetzen. Er musste vergeben und tragen die Schwachen. Denk an Petrus und dergleichen. So, die damaligen Irrlehrer waren der Überzeugung, dass Jesu Menschsein nicht reell war, bis heute. Und wir finden das sogar im Koran ganz stark, bis heute ganz stark vertreten. Aber wir finden in allen möglichen esoterischen Kreisen oder New Age-Bewegungen oder ja alle möglichen Zirkeln, die nicht ganz auf die Bibel sich basieren. Wir finden immer wieder das, dass Jesus nicht reell Mensch war. Der war ein so Supermensch. Er war, im gewissen Sinne war er. Und im gewissen Sinne ist jeder Wiedergeborene ein Supermensch. Der lebt, der ist ein Außerirdischer, denn er lebt mit Gott in Verbindung. Aber wir sind noch mit beiden Beinen auf dieser Welt, in dieser Welt. Manche sagen, er entleerte sich, machte sich gering und so weiter. Sein Gottsein legte er ab als Mensch. Er war das, was du und ich, was wir werden durch die Wiedergeburt. Deshalb, Johannes ist auch der Einzige, der von der Wiedergeburt redet. Schon im Johannesevangelium, Johannes 3. Und jetzt geht es wie ein roter Faden durch seinen Brief hier durch. Wiedergeboren. Gott hat uns wiedergeboren. Er hat uns diese andere Natur überstülpt. Oder uns gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Diese zwei Naturen. Und als Mensch hätte Jesus das Kreuz und so weiter verweigern können. Aber er wollte, sagen dann manche, er wollte das ertragen, er wollte das, ganz bewusst. Und auch wir können die Schwierigkeiten, die Probleme, die Anfechtung, die uns begegnen, wir können ablehnen, aber wir verpassen sehr viel am Segen Gottes. Wir gehen am Segen Gottes vorbei. Jesus, er wollte nicht sündigen und hat auch nicht gesündigt. Er war ja ganz Gott hingegeben. Das, was Jesus konnte, kannst du und kann ich. Das ist möglich, das ist Menschen möglich, wenn der Heilige Geist in einem ist. Und er hatte den Heiligen Geist Gottes. Dann geht's, wie gesagt, weiter um die Salbung. Die Bibel sagt, ihr habt die Salbung und ich möchte über die Salbung ein bisschen etwas anders sagen, als was manche Pfingstler, Charismatiker über Salbung nachdenken. Die denken, ich muss mit Öl eingeschmiert werden. Nein, Salbung hat nichts mit Öl zu tun, sondern er spricht, ihr habt die Salbung. Jeder, der ein Amt hat, er ermutigt die Christen in der Urgemeinde, die Diakone, die Prediger, wer auch immer ist, ihr habt die Salbung und ihr braucht nicht, dass jetzt ihr aufgeklärten Gnostiker kommen, Esoteriker kommen und euch lehren. Ihr habt das Amt, ihr habt das Wort, ihr habt die Überlieferung, ihr habt die Botschaft der Zeugen, das Evangelium lehrt. Ihr habt die Salbung. Das heißt, ihr seid in ein Amt gesetzt, als König regiere. Oder als Priester, sei Priester. Die Salbung ist also mehr als nur ein bisschen Öl auf dem Kopf oder ein bisschen Öl, das versprengt wurde. Nein, die Salbung ist, ihr seid eingesetzt, dient. Und lasst euch nicht von denen da, die euch entmutigen und sagen, ja, ihr habt keine Ahnung, ihr habt keine Offenbarung und so weiter. Die Salbung ist, die euch lehrt. Wenn jemand ein Amt hat, das läuft dann. Weißt du, du hast eine Aufgabe, du bist deiner Aufgabe verantwortlich. Du wächst in deine Aufgabe hinein. Das ist die Salbung schon. Das ist also mehr als nur ein paar Tropfen Öl. Ihr habt die Salbung. Weil das wird oft vielfach verwechselt. Weißt du, und der Heilige Geist steht dahinter. Also, Wenn wir das Alte Testament lesen, also traditionell hatten die Leiter der Gemeinde, also die Gemeindeleiter damals, der hohe Priester und so weiter, der war von Gott gesalbt, taste den Gesalbten nicht an, taste den König nicht an, der war der Gesalbte Gottes. Der hat sein Amt gehabt und er musste sein Amt verwalten und dann wurde von Gott zur Rechenschaft gezogen, wenn er es nicht richtig gemacht hat. Also die Salbung ist eine Verpflichtung eines Dieners Gottes, der Gott irgendwo dient. Und die geisterfüllten Vorsteher der Gemeinde waren die Gesalbten. Und hier will Johannes den Brüdern, die schwach werden, die angefochten werden von diesen Gnostikern damals, von den Irrlehrern und so weiter, will Rückenstärkung geben. Ihr habt die Salbung, ihr braucht nicht die Aufgeklärten, diese Gurus, die da herumlaufen durch die Gegend. Die apostolische Rückendeckung sollte die Gemeinden stärken. Der Brief, der erste Johannesbrief sollte öffentlich vorgelesen werden, obwohl er an die Ältesten gerichtet ist. Schreib an den Engel zu oder an die Gemeinde zu und so weiter, sollte denen vorgelesen werden, aber es sollte die Gemeinde wissen, die haben die Salbung und die sind verantwortlich vor Gott und die sollen ihre Arbeit tun. Und die sollen sich nicht fürchten von den Wanderpredigern, die da sind. Und das weiß, dass er hier an die ganze Gemeinde schreibt und letztendlich schreibt er doch an ein paar bestimmte Leute, die er so im Auge hat. Es ist immer so, wenn du eine Predigt hältst, ein Buch schreibst oder einen Artikel schreibst, du hast immer so, stellst dir mal was vor und auf die fixierst du dich. Und er fixiert sich auf die Gemeindeleitung, die eine Verantwortung haben und dann spricht er da, ihr Kinder, ihr Väter, ihr jungen Männer und so weiter, aber meint immer die gleichen Leute. Das sind verschiedene Reifestufen, die in der Gemeinde sind. Ihr Kinder, ihr habt die Sünde überwunden, ihr Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden und ihr Väter, ihr habt eine Verantwortung. Seite 10 bin ich. Johannes hatte einen sehr vertrauten Umgang mit Jesus, war sehr vertraut. Das sehen wir in seinem Evangelium und so weiter. Deshalb sagt er, ihr braucht euch nicht, liebe Leute, auf irgendwelche Spekulationen der Gnostiker einlassen. Glaubt unserem Zeugnis. Glaubt dem Zeugnis von Bruder Petrus, glaubt dem Zeugnis von Bruder Paulus, glaubt meinem Zeugnis, ich habe das alles gesehen. Weißt du, und das ist etwas anderes, als wenn jemand kommt, ich habe gehört von dem. Oder jemand kommt und sagt, du, ich habe es berührt, ich habe gehört und ich habe gesehen. Also es ist authentisch und es ist so stark, dass das Wort so überliefert worden ist, so authentisch und so stark. Und deshalb, ich bin froh, dass diese Dinge niedergeschrieben sind, wie sie niedergeschrieben sind, in aller Schwachheit. Was wir in der Bibel haben, ist das Wort Gottes in Knechtsgestalt. Also jeder gibt so seinen Beigeschmack mit. Es ist durch seinen Fleischwolf gegangen, so ist es seine Wurst, so wie sehen auch den Johannes, so wie ein roter Faden zieht sich das durch die Bibel. Meine lieben Kindlein. Und er ist der Jünger der Liebe. So. Und er versucht natürlich schon richtig auszuteilen. Er nimmt das, was sich die Gnostiker oder die Irrlehrer damals sich rausnehmen, nimmt er, ergreift ungeniert auf und sagt, ihr redet ja von Logos, vom Wort. Aber ihr meint ganz was anderes. Hier, ich spreche vom Wort, das am Anfang war, bei der Schöpfung. Dasselbe Wort, das sich offenbarte im Evangelium. Dasselbe Wort ist heute noch da. Und das ist nicht nur Weisheit und Erkenntnis oder sonst was. Das ist die Botschaft von Jesus, die uralte Botschaft. Und er legt es ganz anders aus. Der Johannes hier, der andere Apostel natürlich auch, aber der sehr stark, der scharniert sich nicht das, was die Gnostiker reden. Ich würde heute sagen, was die Esoteriker sprechen und so weiter. Also Energie und was weiß ich. Der nimmt und dann legt er Energie oder Kraft Gottes ganz so aus und nimmt die biblischen Argumente, die göttlichen Argumente, die Argumente des Heiligen Geistes und sagt, so ist es. Nicht das, was ihr sagt, Energie. Oder wenn der Urknall und so weiter. Und nimmt er kann den Urknall nehmen, aber irgendwo ist der Fall Satans da und dann legt er das genauso wie die Leute verstehen sollen. Also er schweift nicht herum, er sagt, gut, wenn du das nimmst, das Problem, das Thema, das Wort schneidest du an und dann macht der Evangelium draus. Es will gekonnt sein, aber da muss man so alt werden wie der Johannes und so geistlich sein wie er und so viel mit dem Herrn erlebt und gesehen haben, wie er das gesehen hat. Dann kann man so argumentieren, dass man nicht in Verlegenheit gerät. So, und er spricht, also Logos, ja. Aber wir haben das Wort des Lebens gehört. Nicht nur Logos, ist das geschriebene Wort und das überlieferte Wort. Nein, wir haben das Wort angefasst, wir haben das Wort gegessen sogar. Das ist mein Leib, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, trinkt daraus und so weiter. Und das Schöne dabei ist, obwohl Johannes total anders spricht und anders schreibt, aber er ist in der Linie der Überlieferung mit den anderen Aposteln. Er hat kein anderes Evangelium. Sein Evangelium ist Jesus, wie er ihn gesehen hat. Und es ist, wenn jemand etwas beschreibt, das ist auch sehr wichtig, er beschreibt es aus seiner Sicht. Und er soll ruhig aus seiner Sicht beschreiben, wie er das gesehen hat, wie er das betastet hat. Nicht wie der andere. Aber doch, es ist die eine Sache. Auf Seite 11, sie hörten, und das ist der Apostel hier, und er geht jetzt von sich aus, und Johannes nimmt das alles in seinem Brief, weil was wir gehört haben, das untermauert er mit ein paar Stichworte nur, aber er hat gehörte Gespräche der widerspenstigen Juden und Jesus, oder wie Jesus mit den Worten sprach, wie er den Sturm stillte. Er hörte, was für machtvolle Worte Jesus gesprochen hatte. Oder die Worte von dem guten Hirten, oder hier die Ankündigung seiner Verherrlichung, dann was Moses, Elia und Jesus miteinander auf dem Berg der Verklärung sich unterhalten. Sie hörten diese Worte und sie haben das wiedergegeben, oder das hohe priesterliche Gebet. Johannes hat es gut gehört, weil er an der Seite Jesu war und er hörte, wie Jesus jetzt für seine Kinder, für seine Jünger betet. Oder den Missionsbefehl oder die Verheißung vom Kommen des Heiligen Geistes. Er hat es gehört und deshalb greift er auf. Und er sagt, der Tröster, eigentlich Johannes sagt nicht der Tröster, Luther übersetzt es mit Tröster, der Verteidiger wird kommen. Der Heilige Geist ist unser Verteidiger, unser Erinnerer. Der wird euch all das erinnern. Und dann, sie sahen und Johannes war einer, der von Anfang an dabei war. Johannes war bei der Taufe des Johannes des Täufers mit dabei und er sah, wie eine Taube herunterkam, wie Jesus aus dem Wasser kam und wie die Stimme vom Himmel kam. Da ist die Trinität pur aktiv. Also Vater im Himmel, der spricht vom Himmel, die Taube aus der Heilige Geist und Jesus im Wasser. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das hat er von Anfang an das alles gesehen, das alles miterlebt. Wir sahen. Und als Johannes sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das hat er alles noch gehört, das weiß er noch. Er sah die Wunder, wie Wasser in Wein verwandelt worden sind. Oder er sah die Speisung der 5000 und hat miterlebt, wie das alles so funktionierte, was der Herr alles getan hat. Er sah die Auferweckung des Lazarus. Er sah, wie Jesus auferstanden ist. Er war sehr vorsichtig, ich meine, bei der Auferstehung. Er ist nicht gleich ins Grab gesprungen, aber er sah, dass die Tücher extra sind, Schweißtücher extra sind und dann die anderen Tücher extra gewickelt sind. Er sah den Auferstandenen. Wer dann sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und er sah, wer dann gen Himmel fuhr. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Petrus und hier auch er. Aber Johannes sah noch mehr. Johannes ist einer der Jünger, der einzige wahrscheinlich, weil er auch einen Bezug hatte zum Hohen Priester oder zum Hohen Rat. Und er ist bis ans Kreuz dabei geblieben, bei Jesus. Und da ist noch etwas passiert, als Jesus den Johannes kommen sieht, dann sagt sie vom Kreuz ab, dann sagt der Johannes, das ist deine Mutter, die Maria, die übergebe ich jetzt dir, jetzt sorgst du für die Maria, meine Mutter. Und deshalb nehmen manche altkirchliche Bibelausleger, die sagen, diese Herren, diese erwählte Herren, das könnte durchaus Marias sein. Ein Bild für die Gemeinde, für die Kirche. Die Gemeinde Jesus sollte wie eine Maria sein. So eine reine Braut des Herrn. Mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Und so weiter. Und dann, was er euch sagt, das tut. Also das, was auf die Kirche, zu der Kirche der Herr immer wieder gesagt hat, das ist Maria. Maria verkörpert Gemeinde, den Leib des Herrn, weil sie den Leib des Herrn auch ausgetragen hat. Also diese erwählte Herren ist vielleicht eine Anspielung auf Judaismus oder das Judentum und Judenchristen, also nicht Judentum, Judenchristen, dich grüßen, Schwester sowieso, und ihre Kinder, sie grüßen dich, die bei mir im Hause sind, die bei mir jetzt in Ephesus sind wahrscheinlich. So, Johannes hat das alles miterlebt und sein Zeugnis ist typisch christozentrisch. Und dann gibt er das weiter, was er so erlebt und gesehen hat und dergleichen. In den Briefen kommt ganz klar, wir bezeugen, dass Gott uns erschienen ist. Wir bezeugen, das ist ihr Zeugnis. Und sie könnten das nicht tun, wenn nicht der Heilige Geist gekommen wäre. Der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und der letzte lebende Zeuge ist hier der Johannes noch. Und wir wissen von der Überlieferung her, der hat Christus mächtig bezeugt. Und zwar die Liebe Gottes. Das war so seine Grundbotschaft. Jetzt gehen wir weiter, so Vers für Vers, was wir gesehen haben, 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Verkündigung ist so wichtig. Und das Wort für Verkündigung steht, wir herolden euch. Herolden heißt es herausrufen, der König kommt. Also als Vorboten vorauslaufen, sie herolden. Oder wir herolden euch, verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben. Dann durch die Verkündigung werden die Leute in die apostolische Gemeinschaft mit hineingenommen. Weißt du, du glaubst das, was die Apostel geglaubt haben. Du tust, was die Apostel getan haben. Du nimmst an, was die Apostel weitergegeben haben. Also sie sind in der Apostellehre weitergegangen, weitergedient. Und das schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Also die Apostel würden sich heute, wenn sie auf uns runterschauen, sich freuen und jubeln. Ja, die tun das immer noch, was wir gelehrt haben, nach 2000 Jahren. Die gehen in unsere Fußspuren. Und deshalb, wir sollten suchen und versuchen, das ist mein Anliegen mit der Gemeindebibelschule, dass wir versuchen, so nah wie möglich an Jesus ranzukommen. Nicht so weit wie möglich von Jesus weg, was er nicht gesagt hat, sondern das, was er gesagt hat und getan hat und gewollt hat. Unsere Freude soll vollkommen sein. Und ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Meine Jünger, meine Schüler und dergleichen. Das war das Anliegen der Apostel. Und die Gemeinde, solange sie noch klein war damals in Jerusalem, sie blieben beständig in der Apostellehre. Nicht in der Kirchenlehre, was die Päpste gelehrt haben, was die Reformatoren gelehrt haben, was die Apostel gelehrt haben. Nicht, was die Pastoren heute lehren, sondern was die Apostel damals gelehrt haben. Das muss unser großes Anliegen sein. Was haben die Apostel gelehrt? Wenn du apostolische Zustände haben willst, musst du zurück in die apostolische Lehre. Und das verstehen diese Erfahrungen. Und sie haben ein paar Sachen gelehrt. Zuerst einmal Jesus, das Zentrum. Dann die Liebe. Dann die Gnade. Und dann die Einheit des Geistes. Und zwar die Einheit des Geistes mit der Gemeinde in Jerusalem. Und mit der Gemeinde in Ephesus von mir aus. Oder in Berlin. Da ist eine Einheit. Eine Einheit des Geistes. Wir sind eins mit den Kindern Gottes, die in Jerusalem damals in aller Schwachheit zusammengekommen sind. Sich gezankt haben womöglich ein bisschen und so weiter. Und auch die Christen in Ephesus und dann irgendwo in Wittenberg oder wo auch immer und dann in Berlin. Wir sind eine Einheit. Das Volk Gottes gehört zusammen. Das vergangene Volk Gottes, das gegenwärtige Volk Gottes und das zukünftige Volk Gottes. Und so viel wie der Herr noch hinzutun wird, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung vom Heiligen Geist. Dann geht er auf diese Gegensätze immer, Licht und Finsternis und dann den Antichrist. Das ist so das große Thema auch beim Johannes, Verfälschung des Christentums, dass die Menschen nicht das Leben leben, wie Jesus gelebt hat, nicht im Lichte wandeln, wie er im Lichte gewandelt ist, nicht das tun, was er getan hat. Das stellt er einfach Antichrist. Das ist nicht irgendwo ein Mann in Berlin oder Rom oder Paris oder New York. Nein, das sind Christen, Menschen, die nicht so wandeln, wie Gott gewandelt oder möchte, dass wir wandeln sollen. Die nicht in der Übereinstimmung sind. Wenn wir sagen, sagte, wir haben keine Sünde, so lügen wir, sind nicht im Einklang mit dem Willen Gottes. Denn Gott sagt, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Basta. Da ist gar keine Debatte. Sie sind allzumal Sünder. Du und ich, wir sind unter der Sünde. Aber Jesus starb für die Sünden dieser Welt, der Ursünde. Und da sollte das Kapitel jetzt mit der Sünde aufgearbeitet werden. Deshalb behandelt Johannes auch sehr stark das Thema Sündenvergebung und betont Kapitel 1, Vers 7, wir haben Sündenvergebung durch das Blut Jesu Christi. Es gibt kein anderes Opfer, kein gültiges Opfer als das Blut Jesu Christi. Und wenn wir das begreifen, das Blut, das reinigt uns, das gibt uns Heilsgewissheit, das Blut von Golgatha, das ist der Schlüssel für unsere Heiligung, das Blut Jesu Christi. Und dann die Gemeinschaft. In der Gemeinde werden wir stark. In der Gemeinde lernen wir, die Sünde abzulegen, unsere Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, das sind ja mehrere, nicht nur einer, so betrügen wir uns selbst. Vers 1, Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht die Sünden von Großvater, unsere Sünden bekennen. Meine privaten Sünden, meine eigene, ureigene Sünde, und wird Gott uns Vergebung zusprechen. Und da knüpft Johannes auch an das, was Jesus sagt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat diese Worte alle noch gehört vom Kreuz, sie sind noch alle frisch. Und wenn du einmal die Sünde bekennst, irgendeine Sünde, vor allem ganz besonders okkulte oder Sünden, wenn du die bekennst, dann hat die Sünde die Macht verloren an deinem Leben. Also Sündenbekenntnis ist so wichtig, um frei zu werden von der Sünde. Christus, dass er für dich gestorben ist, ist die eine Sache, dass du von der Ursünde befreit wurdest. Und jetzt deine, unsere Sünden, die müssen wir bekennen. Entweder Jesus ganz still und sagen, Jesus, ich habe das und 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 das in meinem Leben. Bitte vergib mir, und du hast Vergebung der Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen. Hilfreich ist für viele, wenn er dann noch einen Seelsorger nimmt und einen Menschen und sagt, du, hör mal, kann ich bei dir beichten? Ich möchte dir mal was bekennen. Und es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du dann irgendeinen Menschen dir findest und einfach so sagst, du, tut mir leid, Herr, ich habe das und das getan, aber bitte, ich möchte unter Zeugen, denn ich habe unter, andere haben gesehen, wie ich gesündigt habe. Vor allem Sünden, wo andere gesehen haben, ist wichtig, dass du vor Zeugen bekennst. Oder wo du Satan beim Teufel Kredit genommen hast. Da musst du dem Herrn Jesus, deinem Seelenbräutigam, sagen, du Heiland, bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse habe ich noch Kredit. Und der Herr will alle deine Schulden bezahlen, aber er muss wissen, bei welcher Bank du wo Kredit hast, wo du Geld aufgenommen hast. Da nützt nicht, dass du jetzt den neuen Namen annimmst, Christ. Weißt du, die Bank interessiert sich nicht an deinem neuen frommen Namen, Christ. Die Bank will ihr Geld zurückhaben. Und so, wo du Satans Dienste irgendwo in Anspruch genommen hast, welcher Form auch immer, es ist ratsam, diese Sünden zu bekennen. Und am besten öffentlich. Öffentlich heißt nicht, dass du dich hier auf die Bühne kommst und sagst, du, ich habe die und die Sünde. Früher hat man das getan. Oder ich denke nur an die Taufe beim Johannes den Täufer. Sie bekannten ihre Sünde öffentlich. Der Kriegsmann oder dann dieser Händler. Du, ich habe 1000 Leute betrogen. Stell dir vor. Aber die waren so frei, das war Buße. Weißt du, das ist dann radikal. Dann, wenn du einmal etwas öffentlich ausgesprochen hast, wirst du ein zweites Mal nicht mehr tun. Das ist sehr hilfreich. Sehr hilfreich. So, was einmal bekannt ist. Und dann Vers, Seite 14. Und die Betonung liegt ja auf unsere Sünden und nicht auf die Ursünde. Gott vergibt uns alle unsere Sünden und reinigt uns von aller Untugend, wenn wir unsere Sünden bekennen. Deshalb ist dieser Vers so wichtig, vor allem wenn du jemanden zum Herrn Jesus führst. Bekenn deine Sünden und du wirst Kind Gottes, wirst Vergebung bekommen. Und eigentlich dieses Vergeben heißt es, er schickt sie fort, er schickt sie weg, die Sünden. Er lässt sie gar nicht bei dir bleiben. Er reinigt uns von aller Sünde. Vergebung ist nicht nur ein Gedankenvorgang, sondern ein Akt Gottes. Er macht das. Nicht, dass du bekennst, du sprichst aus, aber er macht das dann. Er bringt Ordnung in deinem Leben. Es ist ein Akt der Treue und der Barmherzigkeit Gottes. Aber wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner. Dann machen wir Gott zum Lügner. Und dann schreibt ihr Kindlein, ihr Neugeborenen, ihr Babys und so weiter. Erwähnt 7-mal Kindlein in seinem ersten Johannesbrief. 7-mal. Das ist so wichtig. Weißt du, diese Kindlein, ihr Neugeborenen, ihr Babys in Christus. Und das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr euch dafür haltet, wir sind mit Christus begraben und wir sind mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Kindlein. Und dann heißt es weiter, und wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben einen Fürsprecher. Der Apostel weiß um die Realität der Sünde. Weißt du, er ist nicht so weltfremd und sagt, ja, einmal bekehrt, immer bekehrt. Er weiß, wir sind schwach. Er weiß, wir sind angefochten. Und deshalb, Johannes schreibt dann, wenn wir fallen, wenn wir einen Fehler machen, wir haben einen Fürsprecher. Und eigentlich, der Johannes ist der Erste, der auch den Heiligen Geist als einen Fürsprecher nimmt. Er wird euer Fürsprecher sein beim Vater. Und wo Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wir haben einen Fürsprecher, der für uns bei Gott eintritt, uns bei Gott verteidigt. Er ist also unser Verteidiger. Im Text, im 1. Johannes 2, Vers 1, da sagt er also ganz klar, also er verteidigt uns. Er kämpft für uns, er streitet für uns. Und somit ist Jesus dein und mein Verteidiger, gerade für die sündigen Kinder. Der Herr verteidigt. Er steckt seine Hand ins Feuer und sagt, nein, bei ihm nicht. Oder sehen wir im Gebet für Petrus. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Satan begehrt dich. Satan will dich haben. Aber ich habe für dich gebetet. Das ist diese Fürsprache. Du musst keine Angst haben. Gott lässt uns nicht fallen. Dann Er ist die Versöhnung für unsere Sünden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. 1. Johannes 3, Vers 2. Er ist die Versöhnung nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Großes Thema. Manche Leute, die fassen das nicht. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Alle Menschen können Sündenvergebung haben. Alle Menschen können in den Himmel kommen. Allen Menschen soll es gut gehen. Nicht nur für unsere Sünden ist er gestorben, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Die Gnade gilt für die ganze Welt, aber nicht alle nehmen die Gnade an. Und dann heißt es weiter, und daran merken wir, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gerettet sind, dass uns die Sünden vergeben sind und so weiter. Das merken wir, und das kommt 23 Mal im 1. Johannes vor. Das merken wir, das erkennen wir, das verstehen wir, das begreifen wir. Das ist ein ganz wesentliches Wort, das er hier verwendet. Und dann noch ein paar andere Synonyme verwendet er. Wir merken und wir kennen. Und zwar an der gelebten Gemeinschaft, wie du mit anderen umgehst, wie du anderen vergibst, wie du andere behandelst. Wir merken, sind dir deine Sünden vergeben, wenn du anderen gegenüber großzügig bist? Jesus hat dir das Gleichnis vom Haushalter, dem ungerechten Haushalter genommen. Also dann, als er dann selber zur Rechenschaft gezogen ist, also dann eine kleine Frau oder kleiner Mann oder wer das auch zu ihm kam und sagte, du schuldest mir noch so viel und so viel. Und dann sagt er, zahl mir, wenn du nicht zahlst, bringe ich dich zum Gericht. Und du siehst, was dann der Herr gesagt hat, du Schalk, du kommst nicht mehr raus aus dem ewigen Feuer, bis du die letzte Rate bezahlt hast. Dir wurde so viel vergeben. Und das merkst du, ob du die Vergebung kapiert hast und begriffen hast, was Vergebung ist, du gehst drüber hinweg, sagst, ah, Halleluja, Bruder, mir ist so viel vergeben worden, warum sollst du die paar Kleckse da, Klackse oder und so weiter, nicht auch, sei ruhig, beruhige dich, hab Frieden und gehst weiter. Daran merkt man, wie man mit anderen umgeht. Und nicht nur, wie man betet und nicht nur, wie man singt und nicht nur, wie man predigt, nein, wie man andere liebt. Daran merkt man, habe ich die Vergebung der Sünden, habe ich nicht die Vergebung der Sünden. Wenn du die Vergebung der Sünden hast, dann magst du alle, auch die, die unsympathisch sind. Dann kannst du alle tragen, auch die Schwachen. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, das ist das Gebot hier von der Liebe, der macht Gott zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Also dieses nur sagen, diese Worthülse und so weiter, das bringt das nicht. Da greift die Kraft Gottes nicht in unserem Leben, wenn wir nur sagen und nicht lieben. Wir müssen das Evangelium verstehen, was das Evangelium wirklich ist. Also Gemeinde ist nicht nur ein frommer Club. Gemeinde ist, wo wir lernen, einander zu tragen, zu lieben. Auch wenn wir einander nicht verstehen, dass wir sagen, naja, ich kann dich nicht verstehen, aber ich liebe dich trotzdem, weil Gott mich liebt. Du musst vorstellen, wir waren 8 Kinder, also ich will jetzt mich selber nehmen als Beispiel. Wir waren 8 Kinder. Mein Bruder, als ich 18 war, kam zur Welt, der hat geschrien, gebrüllt, der hat mich nicht verstanden, was ich gemacht habe. Dass ich Geld verdienen will, dass ich Mädels angucke, dass ich Motorrad fahre und so weiter. Ja, ich bin 18 Jahre alt, verstehst du? Und der liegt in Windeln, der hat mich nicht verstanden und ich habe ihn nicht verstanden. Der wollte nur seine Milch haben. Ich wollte natürlich auch Schnitzel und was anderes. Und du siehst, so sind wir Kinder Gottes. Wir haben verschiedene Reifegrade. Ihr Kindlein, ihr Jünglinge, ihr Väter. Weißt du, Väter sind total anders als die Jünglinge. Weißt du, es gibt Leute, wir wollen die Welt evangelisieren, wir wollen missionieren, wir wollen rausgehen, wir wollen was für den Herrn tun, wir wollen die Welt auf den Kopf stellen. Und die Väter sagen, beruhig dich mal, so war es bei mir auch schon mal. Reg dich nicht so auf. Bleib auf dem Teppich. Und die Kindlein schreien die ganze Zeit. Die gehen einen auf die Nerven. Die verstehen das nicht. Mama, warum ist das? Und so weiter. Meine Mutter hat gesagt, eine meiner Geschwister, fragt doch mir nicht Löcher im Bauch. Weißt du, wir haben da so viele Fragen. Kindlein haben so viele Fragen. Wieso, weshalb und so weiter. Aber verschiedene Reifegrade. Und wir sollen einander lieben. Weißt du, deine Freunde kannst du dir aussuchen, aber deine Geschwister kannst du nicht aussuchen. Die musst du nehmen, wie sie kommen. Wie Gott hinzufügt, auch in der Gemeinde. So, wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben wie er. Und das heißt also, an der Liebe wird man erkannt. An der Liebe wird man erkannt. Johannes sagt, ich gebe das neue Gebot. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot. Das Gebot ist ja alt, was Jesus hier gesagt hat, aber ein Neugebot gebe ich euch, hat Jesus gesagt. Neu ist, Eine neue Auflage. Es ist ein uraltes Gebot, was im Gesetz war und bei Moses schon war. Du sollst also deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber das konnte kein Mensch machen. Das war unmöglich. Aber jetzt, wo der Heilige Geist da ist, das ist jetzt möglich auszuleben, dass du die Kraft hast, auch den Bruder, die Schwester, die vielleicht ganz anders gepolt ist, heidnisch, aus dem Heidentum raus. Und das ist ein Problem in den Johannesbriefen. Jetzt die Heidenchristen und die Judenchristen. Jetzt muss man die zwei zusammenbringen. Das musste Paulus schon versuchen, die ganze Zeit zusammenzubringen. Und sagen, Leute, nehmt euch einander an, nehmt die Heiden an. Gott hat auch ihnen das Heil geschenkt. Und jetzt muss man akzeptieren, dass die Juden auch in den Himmel kommen. Oder die Judenchristen, die Gläubigen aus dem Juden, die haben auch einen Platz im Himmel. Und jetzt sich einander annehmen. Und natürlich sind Spannungen da. Da ist das Thema Gastfreundschaft im zweiten Johannes, im dritten Johannesbrief, Gastfreundschaft. Weißt du, die Juden essen anders wie die Heiden. Der eine isst Schweinefleisch und die essen kein Schweinefleisch. Ja, bitte. Und die einen, die kochen nicht das gleiche Geschirr, Milch und Fleisch und was weiß ich alles. Und die brauchen immer so viel Geschirr zum Kochen. Und der eine, der macht alles in einem Topf, so einen Topf. Und deshalb ist das Problem Gastfreundschaft. Nehmt auch die auf, die so ein bisschen komisch sind. Die da Vegetarier sind, heutzutage würde man sagen. Die also bestimmte Speisen nicht essen. Aus bestimmten Gründen, was es auch immer ist. Ob das richtig oder falsch ist, ist dahingestellt. Aber wir sollen uns einander aufnehmen. Die verschiedenen Geschmäcker. Und das geht wie ein roter Faden durch die Johannesbriefe durch. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in Finsternis, Seite 17. Der hat keinen Anspruch auf das Licht. Der ist ein Hochstapler, ein Heuchler, ein Angeber. Ich bin im Licht und du hasst deinen Bruder, dein Gegenüber. Unsere Lebenshaltung bestimmt unsere Geisteshaltung, unsere Gefühlsregung. Hass, das sieht man gar nicht. Aber was du so in dem Bauch spürst, du, den mag ich gar nicht. Und du gehst ihm aus dem Weg. Und das machen viele Christen leider, auch bei uns. Wir müssen ehrlich sein. Wir haben so viele Heuchler. Und ich frage mich, ob sie im Himmel auch sich so benehmen werden, wenn sie da eines Tages womöglich im Himmel kommen. Wenn sie überhaupt kommen. Weißt du, dass man einander aus dem Weg geht. Also mit dem, neben dem oder mit der oder die oder jenem will ich nicht sitzen. Vielleicht müsst ihr im Himmel zusammensitzen und Halleluja singen. Du, die erste Stimme, er die zweite Stimme. Geschwister, wir müssen uns einander annehmen. Johannes lehrt uns in seinem Brief. Wenn wir im Licht wandeln und den Bruder hassen, verabscheuen, anfeinden, bekämpfen, ihm sogar womöglich nach dem Leben trachten, haben wir kein Recht auf das ewige Leben. Wir sollten einander vergeben. Und deshalb diese Bruderliebe, ich könnte auch Geschwisterliebe sagen, aber es ist im Neuen Testament auch noch so, dass immer der Bruder war, denn der Bruder muss zuerst lieben und nachher kommt auch die Frau und die Schwester und die Geschwister, dass sie sich lieben sollen. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und damit fängt das neue Zeitalter an. Bruderliebe ist der erste Platz, der erste Ort, wo wir uns die echte Liebe einüben, das Gebot der Liebe erfüllen. Das ist die Gemeinde, die Bruderliebe. Und dann können wir die Nächstenliebe entwickeln, was auch immer ist. Ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, nochmals, er unterstreicht es, ich schreibe euch, euch sind die Sünden vergeben. Aber jetzt zeigt, dass ihr jetzt liebt, dass ihr nichts mehr im Herzen habt, nichts mehr nachtragt. Im Vater unser heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also, ihr lebt das jetzt aus, das Vater unser wird jetzt ausgelebt und hier ausgelegt. Und wir sollten Gott eine Chance geben, dass unser Bruder erneuert wird oder unsere Schwester. Weißt du, da kann jemand mal ganz verkehrt mal gewickelt gewesen sein und mal ganz falsche Wege gegangen sein. Aber wir sind wieder zurückgekommen worden oder zurückgekommen zu Gott, wie der verlorene Sohn. Wir haben wieder Gnade gefunden. Gott hat uns wieder hergestellt. Ich schreibe euch Jünglinge. Ihr habt den Bösen überwunden. Das Böse in uns. Das Böse sitzt in uns. Nicht woanders. Brauchst den Teufel nirgendwo suchen, aber das Böse in uns, diese Abneigung, da sind so diese Kennzeichen des Bösen, diese Abneigung, den mag ich und den mag ich nicht, dieses Etiketten verpassen. Und dann schilderte die verschiedenen Stufen. Der zweite Grad, Jünglinge, Wenn man im Wort bleibt und den Bösen überwindet, im Wort bleiben. Also die Jünglinge sind aufs Wort gegründet, sie halten das Wort, sie tun das, was im Wort geschrieben steht, was sie erkennen. Und wenn du etwas von der Bibel erkennst, tu es. Und dann der dritte Grad, das ist der Reifegrad. Du kennst Christus. Wenn du nur Christus kennst, du verhältst dich ganz anders, wenn du Christus kennst. Dann ist noch etwas in Johannes, 1. Johannes 2, Vers 15 und folgende Verse. Hab nicht lieb die Welt. Aber wir sind in der Welt. Und wir müssen verstehen, was Johannes unter Welt versteht. Die Welt ist nicht die Schöpfung. Die Welt ist nicht, die Sterne sind nicht der Kosmos oder sonst oder Ablauf der Zeiten, Saat, Ernte und so weiter. Die Welt ist das System. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Habt dieses System nicht lieb. Welt ist das Abgefallene, was von Gott sich abgewendet hat, das Menschliche, wo der Mensch im Mittelpunkt ist und wo nicht Gott im Mittelpunkt ist. So wie der im Mittelalter geglaubt hat, die Sonne dreht sich um die Erde. So. Diese Einstellung, diese religiöse Einstellung, das finden wir bei Christen. Also alles dreht sich um mich. Nein, es dreht sich alles um die Sonne, um den Herrn. Und nicht um die Erde. Das ist also aus dem allem, was sich so entwickelt, aus den ganzen Fantasien. Wir sind die Mitte, wir sind das Zentrum. Nein, er, die Sonne, Jesus, das Kreuz. Also diese abgefallene Welt, wir sollen uns nicht dieser abgefallenen Welt gleichstellen. Und wir finden auch nachher in 3. Johannesbrief, also wir sollen nicht von der Welt uns unterstützen lassen, von den Heiden. Also die Gläubigen damals, zur Zeit der Bibel, des Neuen Testamentes, haben sich nicht von den Heiden unterstützen lassen, sie haben sich nur von den Gläubigen unterstützen lassen. Die Gläubigen sollen einander helfen, nicht von der Welt erwarten, dass die Welt mir hilft. Die Gläubigen sollten das Reich Gottes bauen, nur nebenbei. So, jetzt lass mich weitergehen. Alles, was in der Welt ist, ist nicht vom Vater. Weißt du, normalerweise, wenn du das so liest, dann denkst du, die Berge sind nicht von Gott, das Meer ist nicht von Gott, die Fische sind nicht von Gott, die Tiere sind nicht von Gott, das ist nichts von Gott. Aber das ist falsch. Alles, was in der Welt ist, du musst lesen, in der Welt ist. Die ganzen Systeme, alles, was der Vergänglichkeit unterworfen ist, alles, was der Mensch aufgebaut hat, diese großen Türme und Kathedralen, alles, was in dieser Welt ist, ist nicht vom Vater. Alles, was der Mensch gemacht hat, das bleibt nicht in der Ewigkeit. Und nur das, was von Gott ist, das bleibt in der Ewigkeit. Das besteht für immer und alle Zeit. Und dann, ab Kapitel 2, Vers 18, sind einige Warnungen vor dem antichristlichen Verführern und Irrlehrern und so weiter und sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Also, es ist Endzeit. Und das war damals schon vor 2000 Jahren. Wir stehen vor der Wiederkunft Jesus seit 2000 Jahren. Und da, dieser Gegenchristus, die Zeit, in der du und ich leben, ist die Zeit des Antichristen, wo die Hölle ausbrütet und so weiter und wo die Hölle sich entfaltet und so weiter. Es ist bestürzend, dass diese Antichristen nicht aus der Welt kommen, sondern die kommen aus der Gemeinde. Die sind Bekehrte mal gewesen und vielleicht irgendwo haben sie was mitbekommen vom Wort Gottes oder sogar gedient haben und dann haben sie sich weiterentwickelt ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, ohne der Liebe. Und alles, was sich ohne Liebe weiterentwickelt, wird Antichrist. So schnell kann man Antichrist werden. Und wenn man den Auftrag Gottes nicht mehr ausführt oder nicht das tut, was der Herr gesagt hat, wenn man nicht in seinem Wort ist, wird man Antichrist, gegen Christus. Und dann denkt man, dient Gott. So wie Saul von Tarsus, er dachte, er dient Gott und verfolgte, weil Jesus, weil er die Geschwister hasste und verfolgte und gegen sie wütete. Dann einige Kennzeichen der Gotteskindschaft, Kapitel 2, Vers 28 und folgende. Und das eines der wichtigsten Kennzeichen, was Johannes hier bringt, ist, bleibet in ihm, Seite 21, bleibet in ihm. Und Johannes verwendet 66 Mal in seinen Briefen, in seinem Evangelium und so weiter, 66 Mal, bleibet in ihm, bleibt in ihm. Das ist doch eine gewaltige Herausforderung, fast in jeder Zeile, in jedem Vers würde ich fast sagen, bleibt in ihm. In jedem, im ersten Johannesbrief 23 Mal, dreimal im zweiten Johannesbrief und dann 40 Mal im Johannesevangelium. Bleibet in ihm. Weißt du, wie wichtig das ist? In ihm bleiben, an einem Platz gewurzelt, in der Erkenntnis bleiben, in der Liebe bleiben. und nicht in der Welt, sich von der Welt unbefleckt erhalten. Das heißt nicht, dass du nichts anschaust, nichts anguckst, nichts anhörst. Nein, du nimmst nichts zu Herzen. Das ist unbefleckt zu bleiben von der Welt. Du nimmst nichts zu Herzen. Du lässt dich nicht durcheinander bringen. Du lässt dich nicht verunsichern. Diese Wiedergeburt, Johannes beschreibt dann ganz klar diese Wiedergeburt, was das ist. Und sagt, seht, welche eine Liebe der Vater gezeigt hat. Und es wird sichtbar, wenn du von Neuem geboren bist, eine neue Schöpfung bist. Das muss man sehen. Man muss an dir die Verwandlung sehen. Ein Einst und ein Jetzt. Es muss sichtbar werden. Ein Einst und ein Jetzt. Also die Wiedergeburt muss sichtbar sein. Wenn dein Baby zur Welt kommt, das sieht man und hört man. Und hat man Geschäft. Und mit dir muss man Geschäft haben. Also, wir sind Kinder Gottes und eigentlich muss es heißen, wir sind jetzt schon Kinder Gottes. Wir werden nicht erst Kinder Gottes, wir sind durch die Wiedergeburt Kinder Gottes. Wir sind es. Und wir sollten uns dafür halten, so wie Paulus in Römer 6 schreibt, wir sind der Sünde gestorben und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Macht da gar keinen Zirkus mehr. Ja, komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel. Du kommst in den Himmel, wenn du Jesus Christus annimmst. Wenn du deine Sünden bekennst, sind dir deine Sünden vergeben. Das geht ganz einfach. Du musst nicht kompliziert machen. Wie er ein Sohn Gottes war, wie Jesus, so sind wie seine, wir als Kinder Gottes, die Söhne Gottes, wir haben die Kindschaft, wenn wir die Art Jesu annehmen, das Wort Jesu annehmen, wir sind Kinder Gottes. Wie vielen Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 14. Also du siehst, Johannes setzt seine Botschaft, sein Evangelium hier in diesen Briefen weiter fort. Das war so eine Auslegung eigentlich. Viele sagen, das ist eine Auslegung, Kommentar zu seinem Evangelium. Der erste Johannesbrief oder die drei Briefe grundsätzlich. Dann noch etwas zur Sünde. Er geht auch da ganz hart ins Gericht, was Sünde ist. Sünde ist immer ein Handeln gegen das Gesetz Gottes. Du weißt, was richtig ist und tust nicht. Das ist also Auflehnung gegen Gott, Rebellion gegen Gott, etwas Persönliches. Und der größte, letzte Sünder ist der Antichrist in der Endzeit. Und Sünde ist, sich nicht einander lieben. Das ist die größte Sünde. Das ist die größte Sünde. Dann geht er noch auf die Sünde der Lästerung des Geistes, des Heiligen Geistes. Es gibt eine Sünde, die nicht vergeben wird. Es geht auch so, geht immer wieder wie ein roter Faden, wer den Heiligen Geist lästert, den Heiligen Geist bewusst ablehnt. Und hier, Jesus hat die Pharisäer genommen und hat gesagt, horcht, liebe Leute, wenn ihr den Heiligen Geist lästert, euch wird die Sünde nicht vergeben. Sie haben Jesus abgelehnt, sie haben gegen Jesus gesprochen. Der ist vom Teufel, der ist vom Teufel. Und wenn heute Antipfingstler sagen, die Pfingstler sind vom Teufel, sie haben die Zungenreden, das ist vom Teufel, das ist von uns und so weiter. Die lästern genauso den Heiligen Geist. Und diese Sünde wird ihnen nicht vergeben. Denn in meiner Bibel sagt, die Lästerung gegen den Heiligen Geist, die wird weder in diesem noch im anderen Leben vergeben. Also in keinem Leben. Und hier, Johannes geht also die Gnostiker an und sagt, liebe Gnostiker, meine lieben Brüder, wenn ihr den Heiligen Geist, die Wirkung des Heiligen Geistes ablehnt, so wie wir sie kennengelernt haben, am Pfingsten, ihr lästert gegen den Heiligen Geist. Euch wird die Sünde nicht vergeben. Euch wird die Sünde nicht vergeben. Und da nützt alle eure Religiosität nicht, eure ganze Erkenntnis nicht und so weiter. Wer den Heiligen Geist ablehnt, das ist so massiv. Einmal, du kannst den Heiligen Geist nur ablehnen, wenn du mal den Heiligen Geist gekannt hast. Ich vergleiche das einfach so, wir haben im Haus normalerweise, in jedem Haus sind drei Sicherungen. Zuerst einmal hast du da in deiner Wohnung eine Sicherung. Dann hast du eine Wohnung im ganzen Haus eine Wohnsicherung und dann hast du draußen im Verteilkasten auch noch eine Sicherung. Also du kannst gegen Gott sündigen, dann kann dir Jesus die Sünde vergeben. Wenn du gegen Jesus sündigst und sagst, nein, nehme ich ihn nicht an, dann kann der Heilige Geist dich aufmerksam machen und sagen, du mein Lieber, das ist nicht gut, was du da tust. Das ist schon die zweite Sicherung, wo da durchbrennt. Und wenn du gegen den Heiligen Geist sündigst, dann hast du keine Vergebung mehr. Wer soll dich dann reparieren? Wer soll dich auf deine Sünde aufmerksam machen? Wer soll sagen, du, hoch mal, Bruder, was du da mit dem Heiligen Geist machst, ist nicht korrekt. Dich kann niemand mehr korrigieren. Deshalb ist es so wichtig, sich nicht am Heiligen Geist versündigen. Weißt du, wenn du nur dem Wirken des Heiligen Geistes dich entgegenstellst und du tust nicht das, was der Heilige Geist sagt, da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist so wie eine Taube, ein Gentleman. Er kann betrübt werden, schnell beleidigt. Gott ist immer schnell beleidigt. Tut mir leid, aber so ist es. Und so, wir können Gott mit Kleinigkeiten kränken. Und wir kränken Gott mit Kleinigkeiten. Deshalb heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist betrüben ist noch nicht lästern des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist zu lästern ist es, wenn man dann ganz bewusst sich stellt und den Heiligen Geist dämonisiert. Das ist alles vom Teufel. Und dem Heiligen Geist Dinge unterstellt, die nur der Teufel tut. Und so weiter. Also wir dürfen Gott und Heiligen Geist und Gott und Jesus, Jesus und den Teufel und Gott und den Teufel nicht zusammenbringen. Die passen nicht zusammen. Was für die Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Also, das sind nur ein paar Kleinigkeiten. Es ist interessant, auch noch so ein paar Kleinigkeiten, was der Johannes so hier rüberbringt. Zeugen, die einfach bezeugen die Echtheit Jesu. Wir haben also das Zeugnis Wasser und Blut und Geist. Wir haben drei Zeugen. Also nicht nur die Trinität. Ich bin auf Seite 24, 25. Da in Johannes 5, Vers 6, da stehen noch ein paar so Schlüsselthemen, die aufgegriffen werden, die Johannes bearbeitet mit Wasser. Da meint Jesus das öffentliche Zeugnis, die Taufe am Jordan. Du siehst, wie schön, wie klug, wie weise sie vom Heiligen Geist geleitet sind, so in Telegrammstil die Predigt rüberzubringen. Wasser ist ein Zeugnis, Blut ist ein Zeugnis und der Geist ist ein Zeugnis. Da haben wir das volle Evangelium eigentlich schon. Wasser, Blut und Heiliger Geist. Da sehen wir das Wasser, die Taufe des Johannes und so weiter. Und dann der Heilige Geist, wo der Vater bezeugt, das ist mein lieber Sohn. Dann der Geist, die Verklärung auf dem Berg Tabor und das Blut. Und jetzt musst du vorstellen, als Jesus im Garten Gethsemane kämpft, da schwitzte er Wasser und Blut. Also auch wieder Wasser und Blut. Also du siehst dieses irdische Zeugnis Jesu, seine Wirksamkeit. Und als der römische Hauptmann den letzten Stoß, dieser Kriegsknecht, den Stoß in Jesu Seite bohrte, da floss Wasser und Blut aus seiner Wunde. Also zwei Zeugen. Jesus ist wirklich gestorben. Jesus hat also wirklich gelebt. Jesus hat wirklich gekämpft. Und Jesus ist wirklich gestorben. Und dann das andere Zeugnis, der Heilige Geist. Pfingsten. Und wie gesagt, wir haben hier dann diese Warnung an die Lästerung, Seite 25, gegen den Heiligen Geist. Könnt ihr es durcharbeiten? Denn der von Gott gezeugt ist, der versündigt sich da nicht. Der weiß, das ist alles vom Herrn. Der spürt es, der empfindet das. Jetzt kommen wir ganz schnell zum Johannesbrief. Seite 25. Der Älteste wieder, eine Selbstbezeichnung auf den noch zuletzt lebenden Jünger, einem Augenzeugen von dem Auferstandenen. Johannes bezeugt hier. Und er spricht auch wieder von der Liebe. Das ist das große Thema hier in diesem Brief. Und euch, habe ich euch gesagt, also, viele Bibelausleger vermuten, hier wäre irgendeine Gemeinde gemeint. Man weiß nicht, welche Gemeinde, aber in der Bibel werden Völker personifiziert, Städte personifiziert und vor allem in weiblichen Gestalten. Hure Babylon haben wir das und so weiter. Und jetzt hier Tochter Zion und die Gemeinde Braut des Herrn, auch die christliche Kirche als Braut des Herrn bezeichnet. Und dann die auserwählte Herrin. Das könnte eine Witwe gewesen sein, könnte eine Anspielung sein auf Mutter Maria. Nimm, das ist deine Mutter. Also diese auserwählte Herrin, das ist deine Mutter. Denn wir wissen ja zu Pfingsten, und Maria war auch dabei am oberen Söller, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Sie spielt also eine Rolle. Und diese Witwe und ihre Kinder. Und dann natürlich gibt es auch verschiedene andere Überlegungen, denn Johannes wollte auch hier diese Frau unterstützen, denn wir sollen ja für Witwen und Waisen sorgen. Das ist ein Auftrag der Gläubigen. Und hier, also er ermutigt hier eine Frau. Die Erwählung ist ein großes Thema im Evangelium. Also da ist nicht ohne das, was die alten Bibelausleger gedacht haben. Also die Kirche könnte hier mit dieser Herrin, die Urkirche, die jüdische Gemeinde, die Judenchristen, das könnten diese Herren sein, diese Erwählte, diese Berufenen, die natürlich nicht in der Berufung geblieben sind. Aber die waren die Berufen, diese erwählte Herren. Erwählung ist also kein Zwangsgeschehen. Ganz kurz, was Erwählung ist. Ja, wir überfliegen das. Johannes sieht Liebe und Wahrheit hier ganz eng verbunden. Liebe ohne Wahrheit ist nichts und Wahrheit ohne Liebe ist auch nichts. Also so wichtig ist es Wahrheit und Liebe und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und Liebe ist nicht nur eine bloße Sentimentalität oder Menschenfreundlichkeit. Liebe ist das, was Gott gegeben hat, weitergeben. Wir haben selbst keine Liebe. Die echte Liebe kommt vom Vater. Diese Agape-Liebe. Gott gab uns und wir geben weiter. Wir haben nichts. Also wir können nicht aus uns jemand lieben. Es muss uns gegeben werden, dass wir einander lieben können. Also das geht über die Liebe. Im zweiten Johannesbrief, da ist noch etwas Interessantes. Eine ungewöhnliche Bezeichnung auf Jesus. Sohn des Vaters. Jesus wird als Sohn des Vaters bezeichnet. Sohn des Vaters. Typisch für Johannes, diese Umschreibung Jesu. Es ist interessant. In den Johannesbriefen kommt der Name Jesus nicht vor. Du sagst, das ist antichristlich. Ich habe mal einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der wollte mich nur kritisieren in Heilbronn. Dann habe ich gesagt, Bruder Johannes, du hast so oft über Vater gesagt, über Gott gesagt, über den Heiligen Geist gesagt, aber du hast nur 10-mal über Jesus gesagt. Und hier ist überhaupt nicht ein einziges Mal, dass Jesus, der Name Jesu erwähnt wird. Aber es ist eine Umschreibung. Wir müssen nicht immer den Namen breit austreten. Wir können auch umschreiben. Sohn des Vaters. Und das ist Jesus gemeint, Sohn des Vaters. Und das ganze Heilsgeschehen, aber ist fundamental. Eigentlich, man muss auch sehr aufpassen, vielleicht hat er mit Vorsicht geschrieben, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen und unnötig in den Mund führen. Weißt du, man muss auch wissen, in welcher Situation, nicht, dass die Leute den falschen Hals kriegen und dann es missbrauchen womöglich. Sohn des Vaters, einfach umschreiben. Der Insider weiß es und der andere versteht es nicht. Die Gnade ist also in eine Person gekommen, in eine Person sich verwirklicht, im Sohn des Vaters. Interessant ist auch hier der Friedensgruß. Wir kommen nachher beim dritten Johannesbrief mit dem Grüßen, aber hier Friede, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir, dieses Shalom. Man muss sehen, also für die arabischen Völker, wie jetzt Juden und die Palästinenser und alles, was miteinander sind ja Beduinen mal gewesen, Nomaden. Und die brauchen irgendwie Zusagen, Friede sei mit dir, ich komme mit guter Absicht zu dir. Oder ich habe gute Gedanken oder beruhig dich, ich bin friedlich, also ich will nichts Böses von dir. Einem Frieden wünschen heißt ihm Gutes wünschen, im Frieden zusprechen, also Friede sei mit dir. Da steckt so viel drin in diesem Friedensgruß. Hängt auch wieder mit der Liebe zusammen. Habt Frieden untereinander. Vertragt euch einander. Kämpft nicht gegeneinander. Kämpft alle zusammen gegen den Teufel, aber nicht gegeneinander. Das ist also unser Auftrag. Friede sei mit dir, mit euch. Frieden haben heißt, den allmächtigen Gott als Schirmherr haben. Dieses Shalom ist eine Gabe Gottes. Also wenn du mit Menschen umgehst und mit Menschen Kontakt hast, du solltest Frieden aussprechen, Frieden ausstrahlen, Frieden ausleben. Denn wir sind immer noch Beduinen und Nomaden. Und wir leben alle gefährlich. Wir wissen nicht, was der andere im Sinn führt. Und deshalb, wir sollten einfach bekunden von innen heraus, ich komme in Frieden zu dir. Ich will nur das Beste für dich. Weite Warnungen hier. Da ist nur ein Gedanke, was ich noch schnell rausnehme, Vers 9. Sie gingen weiter, also über die Lehre hinaus. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Und wer in dieser Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Die Gnostiker und die ganzen Irrlehrer, die sind über das hinausgegangen. Über das, was Jesus gelehrt hat. Und wir sollen auch, Geschwister, das ist ganz wichtig für uns, wir sollen uns das gut merken, wir sollen über das, was Jesus gelehrt hat, was uns die Bibel lehrt, nicht hinausgehen. Wir können es praktisch auslegen, wie macht man das? Aber die Grundwahrheiten müssen stehen bleiben. Das Fundament muss stimmen. Und die Gnostiker, die gehen darüber hinaus, die kommen dann mit neuen Ideen und Gedanken, nein, wir brauchen Gott nicht. Sünde ist Einbildung und sich einreden und dergleichen. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Und dann kommt noch etwas, weil wir gerade mit diesem Shalom in Friedensgruß gehen. Also der Gruß, einen Irrlehrer sollst du gar nicht grüßen. muss vorstellen, eine, so diesen Gnostiker jetzt damals und so weiter. Das klingt also von diesem Lieblingsjünger Jesu, von diesem Jünger der Liebe, das klingt ja furchtbar. Dass der sagt also, dass du sollst den Irrlehrer nicht grüßen. Und du musst verstehen, was ein Gruß ist. Wenn du im Orient, irgendwo in Arabien, zu irgendeinem Beduinenvolk hinkommst, wenn du sagst Hallo, dann bleibst du gleich 3 Tage. Verstehst du, dann trinken wir Tee, dann unterhalten wir uns und dann bist du mein Gast und dich darf niemand berühren. Also ich verteidige dich und so weiter. Du nimmst den auf, wenn du grüßt. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Grüßen, das ist also Glück einem wünschen, einem Segen wünschen und so weiter. Und das würde dem Sektierer passen oder dem Irrlehrer passen. Ja, sei gegrüßt, sei willkommen. Weißt du, dann fühlt er sich angenommen und die Leute das hören, ja, der hat ihn gegrüßt, der hat ihn willkommen geheißen, der hat auf ihn applaudiert. Der will mit ihm was zu tun haben. Also, grüß nicht. Das ist so wichtig. Grüß nicht. Das heißt, also nicht ihn aufnehmen, sich nicht mit dem auf die gleiche Ebene stellen. Das ist grüßen. Sich mit ihm zu verbrüdern. Und ich sag, wenn du viel mit einem umgehst, das färbt bei dir ab. Deshalb, du sollst den Irrlehrer nicht annehmen, dem aus dem Weg gehen, keine offene Tür schenken, nicht reinlassen in dein Haus, könntest gleich den Teufel aufnehmen. Und deshalb, Johannes will eine ganz klare Trennung zwischen denen, die in Wahrheit sind und die in der Lüge sind. Zwischen die in Finsternis und die im Licht sind. Was für eine Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Weißt du, der Orientale, wenn er jemanden grüßt und sagt, ich freue mich, dass du kommst. Stell dir mal vor, der Mörder, ein Lügner, ein Dieb, ein Ehebrecher oder was weiß ich, ein Gauner. Du sagst, schön, dass du kommst, herzlich willkommen. Das ist Grüßen und Halleluja, ja. Das ist Willkommen. Glücklich sein über sein Kommen. Oder ich freue mich, dich zu sehen. Weißt du, einen schlechten Menschen, da sollst du dich nicht freuen, dass du ihn siehst. Du sollst beten, Herr, erlöse mich von dem Übel. Aber das ist Grüßen, das ist Grüßen. Es hat nichts mit Ablehnung eines Menschen. Es ist auch etwas Interessantes, du sollst nicht richten. Weißt du, es ist erstaunlich hier auch im Johannesbrief, Johannes richtet die Irrlehrer oder die Irrlehre, aber den Irrlehrer lässt er stehen. Er nennt keinen Namen. Das soll jeder sich selber rausfinden, was das ist. Aber jetzt kommt noch ein Problem. Käme ein Irrlehrer in Not, in äußerster Not, Lebensgefahr, du musst ihm helfen, auch wenn er ein Irrlehrer ist. Darfst dich fragen, dann ist er ein Mensch und er greift die Nächstenliebe. Du darfst dich nicht von ihm distanzieren und so weiter. Ein Irrlehrer bleibt ein Irrlehrer, aber wenn der in Not ist, musst ihm helfen. Das ist Menschenpflicht. Ganz arg wichtig. Aber grüßen sollst du nicht. Ich freue mich, dass du kommst. Herzlich willkommen. Und deine Verbrüdern. Und dann sieht ein schwaches Glied in der Gemeinde. Du kannst es machen. Du kannst einen Sektierer aufnehmen. Dir macht es nichts aus. Aber das ist ein schwach. Guck mal, die haben einen Pakt. Die umarmen sich, die lieben sich, die reden miteinander. Ja, da muss es gar nicht so schlimm sein. Die lesen das Buch von dem und was weiß ich. Das muss gar nicht so verdorben sein. Das muss in Ordnung sein. Der hat im Regal das Buch zu Hause. Verstehst du? Und schon allein grüßen. Und das ist, was dann einen auf eine Ebene stellt. Dann sagte noch der Johannes hier, das ist ja sowieso, der hat nur ein Papierlappen genommen, so groß wie ein Papyrusstück war. So viel hat er geschrieben in diesem Brief. Beide Briefe sind also nur eine Papyruslänge. Ihr hättet euch noch viel zu schreiben, aber dann, liebe Schwester, es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Und das ist auch wieder hier irgendwie eine Anspielung, judenchristliche und heidenchristliche Gemeinden, 2 Schwestern, 2 Freundinnen. Und eigentlich sollten die Gemeinden Jesu Freunde sein. Die sind nicht gleich, aber die sind verwandt. Es grüßen dich deine Schwester. Und jetzt kommt der 3. Johannes noch ganz schnell. Der ist auch nicht mehr lang, nur noch ein paar Seiten. Da ist dieser Gaius. Und dann Demetrius, der Überbringer des Briefes. Und der Johannes lobt die Gastfreundschaft vom Gaius und sagt, du hast Wut gemacht, aber dieser Diotrephes, der von Zeus genährte, heißt übersetzt eigentlich richtig, Diotrephes, der nimmt euch uns nicht auf, der nimmt uns nicht auf. Der Johannes ist traurig, den Apostel nimmt nicht auf. Warum? Weil er ja von Zeus genährt war, also ein Grieche, ein Hellenist. Aber er war Christ. Und es ist interessant, was Johannes darüber sagt. Johannes sagt, wenn ich komme, dann will ich die Sache regeln. Das heißt, er verdammt ihn nicht, aber der bildet sich was ein. Der ist stolz. Der denkt, er ist besser wie wir. Der nimmt uns nicht auf. Also sehe die Spannung Juden, Christen, Heidenchristen. Oder die Christen aus dem Heidentum und die Christen aus dem Judentum. Diese Spannung. Jerusalem ist gefallen. Wir wollen mit euch nicht mehr zu tun haben. Gott hat euch aufgegeben. Ihr seid verloren. Also bitte lasst uns in Ruhe. Auch wenn der Apostel Johannes kommt, seid Juden. Habt uns nichts zu sagen. Und dann spielt sich dieser Diotrephes als Papst auf und so weiter und verbreitet sogar noch schlechte Gerüchte über uns, schreibt er hier, also schlechte Worte und so weiter, will hochgehalten sein, will besser gehalten sein. War das nicht einmal in der jüdenchristlichen Gemeinde? War das nicht so bei den Juden damals, als die gläubig wurden? Wir sind besser wie die Heiden, die haben keinen Platz in der Gemeinde. Und wir sehen jetzt umgekehrt den Spieß und der redet alles Mögliche. Und wenn ich komme, ich will die Sache ordnen von Grund auf wieder. Und deshalb ist so wichtig, diese Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist nicht, dass du jeden aufnimmst. Hier geht es um viel mehr, als nur einen Wanderprediger aufzunehmen oder einen Evangelisten aufzunehmen. Hier geht es um die Juden und nichtjüdischen Christen oder die Christen. Und da ist eine tiefe Botschaft. Und Paulus hat diese Problematik gehabt und Johannes ebenfalls muss aufarbeiten, diese Problematik. Und da ist der Schlüssel hier in diesem Buch die Treue, besonders die Treue. Und das ist kennzeichnend für die Christen, treu sein. Treu sein in dem, was du gelernt hast, was du geworden bist und so weiter. Und dieser Gaius, der hat die aufgenommen. Der hat also ein weites Herz. Christen müssen ein weites Herz bekommen, für die anderen Brüder auch, die aus einem anderen Lager kommen, die unterwegs sind. Und der nimmt einmal nicht einmal den Johannes auf. Du musst vorstellen, also wenn Jesus jetzt kommen würde, der würde Jesus nicht aufnehmen, weil er ein Jude ist. Gastfreundschaft und dann das Wesen Gottes, das sind so die zwei großen Themen im Johannesbrief, Gott ist gut. Und auffallend ist, dass hier dann diesen Ratschlag der nur Gastfreundschaft. Da denkst du manchmal, hat man dir nicht mehr zu sagen gehabt? Nur Gastfreundschaft? Aber wir sollen einander aufnehmen. Aber wir sollen uns einander nicht ausnützen lassen. Weißt du, es gibt ja so viele Schmarotzer. Das gibt es auch. Aber hier geht es ja um viel mehr, diese Botschaft. Wir sollen also uns nicht ausnützen lassen. Ein paar Sünden, wie gesagt, ist hier. Er akzeptiert Johannes nicht als Autorität. Weil er so, obwohl er erfahren ist, obwohl er was zu sagen hat, obwohl er was zu geben hat, aber der ist nicht aus unserem Lager. Er redet Böses und so weiter. Und seine Unschuldigungen waren ganz und gar unberechtigt. Böse Werke. Also, wir können auch so eingestellt sein. Ja, mit denen möchten wir nichts zu schaffen haben. Das sind Afrikaner, das sind Amerikaner. Das passiert auch. Und so weiter. Oder das sind Deutsche. Die waren mal Nazis irgendwann. Weißt du, dieses Rassendenken, Kulturdenken. Die Brüder sind zu Johannes gekommen und haben gesagt, Vers 3 im dritten Brief, und was die Zustände sind. Und dann sagt Johannes, ich will kommen und es mündlich regeln. Weißt du, es gibt viele Probleme, die kannst du schriftlich nicht regeln. Und wir sollen aufhören, viele Probleme schriftlich zu regeln. Komm und regle mündlich. Ich will kommen und ich will diese Dinge mündlich regeln. Wenn du Probleme hast, versuchst mündlich zuerst mal unter vier Augen zu regeln. Das ist der biblische Weg. Auszusprechen. Du sagst, und hier, dann kannst du sagen, lieber Bruder, was fällt dir ein? Weißt du nicht, dass das Heil aus den Juden kommt? Verstehst du das nicht, dass das Wort von Jerusalem ausgeht? Kapierst du das nicht? Und du willst mit uns nichts zu tun haben? Und dann Friede sei mit dir, dieser Friedensgruß wieder Shalom, den Gruß des Auferstandenen. Christus ist unser Friede. Und jetzt habe ich 23 Fragen. Vielleicht hast du schon einen Teil beantwortet. Was ich noch hier mache, jemand hat mir geschrieben, und deshalb habe ich dir noch Zusatz, noch eine Bitte. Jemand hat mir geschrieben, das Material ist so gut, du solltest mehr Werbung dafür machen. Und das will ich auch den Anlass nehmen, wenn das nachher fürs Internet oder wie auch immer. Ich will mehr Werbung machen, die Möglichkeiten, wie man das nutzen kann, so im Hauskreis oder wenn man zusammen so ein paar Leute sich trifft. Wir wollen zusammen Bibel studieren, statt miteinander dummes Zeug quatschen, übereinander reden, einfach miteinander mal eine Seite durcharbeiten. Du liest ein paar Zeilen und ich lese ein paar Zeilen und schon haben wir das durchgearbeitet. Also ich kriege immer so ganz tolle Sachen. Also ich, vor allem was ich diese letzten paar Tage bekommen auf Afghanistan, wir richten einen Bibelzirkel ein. Da kam mir diese Idee mit dem Bibelzirkel. Weißt du, die Leute, die Soldaten, die sitzen da in der Kaserne irgendwo, lesen die Bibel. Und du kannst irgendwo auch vielleicht da anfangen, Gott zu dienen. Du richtest einen Bibelzirkel, so einen Hauskreis irgendwann und ganz leger, wir studieren, das Material ist gut. Oder wie jetzt vor ein paar Tagen mir ein Bruder aus Neu-Delhi geschrieben hat, kann ich das Material verwenden? Ich will das verbreiten und ich will Gemeindebibelschule oder sowas ähnliches bei mir in Neu-Delhi anfangen und in der Provinz draußen, in den Bergen oder wo auch immer. Also ich möchte Mut machen, gebrauche das, ermutige andere, mach du da teil. Was wir wollen ist, wir wollen eine bibelstarke Christen, Bibelstarke, die nicht irgendetwas glauben, sondern die sich ihre Meinung vom Wort Gottes prägen lassen, die das Wort studieren, das Wort wälzen und irgendwo bleibt etwas hängen. Und du wirst erstaunt sein, was und verblüfft sein, was dabei rauskommt. Die nächste Lektion, so Gott will und wir leben, wird am 27. November sein. Ich lasse also euch Zeit, ein paar Wochen ein bisschen zum Verschnaufen. Also ich muss es auch noch ausarbeiten. Und es wird der 1. Thessaloniker sein. Wir gehen auf die Paulusbriefe ein bisschen rein. Und es geht ja über praktisches Christentum. So, Thessalonikerbrief. Den 1. Thessalonikerbrief könnt ihr auch durchlesen. Aber es wird als nächstes sein am 27.11. Betet, dass wir gutes Material wieder zusammenkriegen oder dass ich zusammenkriege. Das sind alles so Sammlungen aus meinen Predigten, aus meinem Archiv, was ich so habe und dergleichen. Aber ich bin erst immer erstaunt. Ich lerne selber noch was dabei. In der Vorbereitung lerne ich selber was. Und wenn du das Material durcharbeitest, lernst du selber was. Und versuch mal durchzukauen. Und ich möchte sehr empfehlen, schlag die Bibelstellen, die Referenzstellen nach. Denn oft kann ich gar nicht alles sagen. Da würde ich hätte ich so viel zu sagen. Wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir das Buch geschrieben haben, oder das Buch hier, so kam das Evangelium oder die gute Nachricht zu uns, sind 320 Seiten zusammengekommen. Nur Apostelgeschichte und die vier Evangelien. 320 Seiten, da steckt viel drin. Und wir haben immer noch nicht die ganzen Stellen nachgeschrieben. Und da ist wichtig, die Bibel legt sich selber aus. Wenn du anfängst, die Bibel zu ackern in der Bibel, plötzlich da kommt was rein und da kommt so ein Steinchen und da kommt so ein Mosaiksteinchen. Mir hat jemand geschrieben, weißt du, ich komme gar nicht durch die Bibelschule durch. Ich lese die Bibelstelle nach und ich verliere mich und dann lese ich das ganze Kapitel und das Buch auf und den Abschnitt davor und danach. Ich komme gar nicht durch. Das ist so schwer durchzukommen, weil ich mich ständig in der Bibel verliere. Und das ist genau, was ich will. Verlier dich in der Bibel. Dann bist du zu Hause beim lieben Gott. Sein Wort, und sein Wort kommt nicht leer zurück. Und irgendwo redet dann Gott zu dir. Und es geht nicht, dass du jetzt nur das Wissen hast, nur daher dein Zertifikat bekommst. Nein, es geht mir jetzt darum, dass das Wort Gottes dich prägt, formt, Charakter verändert, dir Impulse bringt, dich motiviert. Darum geht es mir. Denn wir sind immer noch Lernende. Und wir werden nicht lernen. Und wenn ich jetzt denke, nur das Buch, wo wir das Buch hier fertig gemacht haben, dann habe ich gedacht, Mensch, ich könnte noch so viel reinschreiben. Ich habe noch so viel eigentlich, was ich gar nicht gesagt habe. Das könnten wir auch reinbringen, aber die Zeit läuft davon. Und wir können nur uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und so konzentriere ich auf das Wesentliche. Was hat Gott dir zu sagen durch sein Wort? Nicht, was ich zu sagen habe oder was irgendein Kommentator was zu sagen hat, sondern was hat der Heilige Geist mir persönlich zu sagen? Denn wir lernen für die Ewigkeit, nicht für dieses Leben. Nicht für diese Zeit, für die Ewigkeit lernen wir. Preis Gott. Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir auch jetzt betrachten durften. Und wir möchten für die Ewigkeit lernen und nicht für uns. Und segne alle, die dein Wort gebrauchen und dein Wort benutzen. Und wir haben mehr wie 1700 Leute, die regelmäßig teilnehmen, die Sachen zurückschicken, das meiste per Internet und per E-Mails. Vater, ich danke dir für die vielen Leute, dieses Feedback und wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele das Material kopieren, das Material runterladen und das Material gebrauchen. Herr, du möchtest all die Leute segnen, wo sie immer sind und das Material gebrauchen. Wir geben hier weiter. Umsonst haben wir es empfangen und umsonst geben wir es weiter. Vater, und du wachst über dein Wort, dass es nicht leer zurückkommt. In Jesu Namen. Amen.